Hallo, hier ist Christina von Global Gedacht. Bevor wir mit der Folge starten, wollen wir eine kurze Triggerwarnung aussprechen. In der Folge geht es unter anderem um Themen wie Mord, Gewalt und Vergewaltigung an Frauen. Wenn das also Themen sind, mit denen du dich nicht wohlfühlst oder die dich negativ beeinflussen könnten, dann wäre es besser, die heutige Folge nicht anzuhören.
Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Gedacht. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder zuhört. Ich bin Christina und mit dabei ist auch wieder Rebecca. Mit dieser Folge hier schließen wir den Themenblock Geschlechtergerechtigkeit weltweit ab. In der ersten Folge haben wir 6 Frauen aus ganz verschiedenen Teilen der Welt gefragt, wie es mit der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern in ihren Ländern aussieht. In der letzten Folge haben wir dann mit Andisi Wei über ihre Arbeit in dem Präventionsprogramm gegen geschlechtsspezifische Gewalt gesprochen, das sie für Masifunde im Warmer Township in Südafrika koordiniert. Für den Abschluss dieses Blogs haben wir uns mal den Anteil von Frauen in den Parlamenten und Regierungen auf der Welt angeschaut. Dabei haben wir gelernt, dass Ruanda das Land mit dem höchsten Frauenanteil im Parlament ist, nämlich 61,3%. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel in Deutschland. Unser neuer Bundestag besteht nur zu 34,9% aus Frauen. Den höchsten Anteil dabei gibt es mit 59,3% bei den Grünen und den geringsten mit 13,4% bei der AfD. Wenn ihr euch diese Zahlen nochmal im genauen Überblick anschauen wollt, packen wir euch die Links zu den Statistiken auch in die Shownotes. Jedenfalls dachten wir uns, dass es ja dann spannend sein könnte, den Blick mal genauer auf Ruanda zu werfen und zu schauen, wie sich diese Aufteilung zwischen den Geschlechtern auf die Gesellschaft auswirkt und vor allen Dingen auch, welche historischen Ereignisse das auch bedingt haben. Über dieses Thema wollen wir heute mit Michael Nieden sprechen. Er ist der Geschäftsführer des Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz Ruanda und er war auch erst kürzlich in Ruanda und ist jetzt zurückgekommen und ja, er wird uns spannende Einblicke in seine Arbeit ermöglichen, uns über den Austausch mit Ruanda berichten und auch seine Eindrücke zur ruandischen Politik mit uns teilen. Ja, hallo Herr Nieden, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und vielen Dank an der Stelle schon mal, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns über Ruanda zu sprechen. Stellen Sie sich den HörerInnen doch bitte erst einmal vor. Also wer sind Sie und was ist genau Ihre Position im Partnerschaftsverein?
Ja, mein Name ist also Michael Nieden. Ich bin seit 2011 Geschäftsführer hier des Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz-Ruanda. War zuvor 7 Jahre in Ruanda, dort gelebt. Die ersten 3,5 Jahre im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Danach 3,5 Jahre in unserem Koordinationsbüro der Partnerschaft als Leiter in Kigali. Der Partnerschaftsverein ist, wenn man so will, die Durchführungsorganisation des Landes Rheinland-Pfalz für alle Projekte, die im Rahmen dieser Länderpartnerschaft zwischen Ruanda und Rheinland-Pfalz stattfinden. Und in unserer Verantwortung und Trägerschaft ist eben auch das Koordinationsbüro vor Ort mit im Moment ungefähr 15, 18 Mitarbeiterinnen, davon 2 Europäer, sagen wir es mal so, eine Deutsche als Leiterin und ein Schweizer für die Bauabteilung. Alle anderen sind ruandische Fachkräfte. Und die sind sozusagen zuständig für die Umsetzung vor Ort, die Begleitung der Projekte vor Ort und sind auch so, dass die Brücke in der Kommunikation zwischen Ruanda, den ruandischen Partnern und den deutschen Partnern.
Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, es gibt einmal die Stelle in Rheinland-Pfalz, die in Mainz sitzt und dann die in Kigali vor Ort. Und Sie haben auch schon die Projekte angesprochen, die vor Ort umgesetzt werden. Können Sie vielleicht da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, also auf die genauen Aufgaben bzw. Themenfelder, die der Verein, ich sag mal, abdeckt oder bearbeitet?
Also wir müssen da auf die Grundlage erstmal zurückgehen. Also wir sind... Oder diese Partnerschaft begreift sich als eine Graswurzelpartnerschaft. Also das bedeutet, rheinland-pfälzische Organisationen, Menschen, Vereine sind verpartnert, jumeliert, daher auch das Wort Jumelage, mit der ruandischen Seite. Und es ist interessant, also dieser Unterschied zwischen Partnership und Jumelage. Jumelage bedeutet ja auf Deutsch oder wird abgeleitet von Zwillingen, Jumeau, ne, Jumel. Und das bedeutet, beide waren eigentlich in dem gleichen Bauch. Das heißt, die Verbindung ist viel enger, als jetzt einfach ein Partnership zu haben für irgendein Projekt und dann geht man wieder auseinander. Also der Schwerpunkt liegt erstmal bei uns in dieser Graswurzelpartnerschaft, dass Menschen sich begegnen in gegenseitigem Respekt und dass wir sozusagen in diesem Austausch da versuchen, die Bedürfnisse, die die ruandische Seite formuliert, zu erfüllen. Das heißt also, ein Grundsatz von uns ist, nicht wir wissen, was gut für Ruanda ist, sondern die Ruander selber wissen ja eigentlich, was sie wollen. Und sie müssen dann oder können dann eben in unser Büro herantreten mit Vorschlägen. Das Büro bearbeitet diese Vorschläge und schickt dann sozusagen einen, ja, wie soll man sagen, einen offiziellen Antrag auf Förderung für die rheinland-pfälzische Seite. So, und wenn die rheinland-pfälzische Seite jetzt sagt, der Partner hier, wir sind bereit, dieses Projekt zu finanzieren, dann muss er einen Beitrag leisten von wenigstens 20 oder 25%. Und der Rest der Finanzierung wird dann über Landesmittel zugeschossen. Nicht? Das heißt also, die ganzen Projekte, die wir haben, ist natürlich eine Vielfalt an Projekten. Je nachdem, wie kreativ und vielfältig, wenn man so will, sagen will, die ruandische Seite ist. Ja. Also von daher unterscheiden wir da we uns wesentlich von der normalen EZ, wo ja zwischen den Ländern Programme, Entwicklungsprogramme definiert werden, die dann umgesetzt werden. Ne? Und bei denen ist ja die Bevölkerung oftmals gar nicht mit einbezogen vor Ort. Es hat ja auch angefangen eben auf der Ebene der kommunalen Partnerschaften. Das war ganz wesentlich damals in den Anfängen, dass man gesagt hat, da wo die Menschen leben, in Rheinland-Pfalz, aber auch in Ruanda, da müssen wir sie zusammenbringen und da soll der Austausch stattfinden.
Danke schon mal für diese Einblicke. Ein Austausch funktioniert ja immer zweiseitig. Also was wird denn zum Beispiel auf deutscher Seite als Austausch gemacht?
Ja, ein ganz wesentlicher
Entschuldigung.
Punkt ist, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man sich besucht. Also die Deutschen oder sagen wir die Rheinland-Pfälzer, die reisen dann wirklich nach Ruanda, sind unten vor Ort und schauen, gehen ein Bierchen trinken, sind in ihrer Gemeinde oder in ihrem Projektpartner vor Ort, übernachten auch oft draußen auf den Hügeln, also nicht in Hotels, dass sie mal kurz rausfahren und dann wieder nach Kigali in ein schönes Hotel, sondern dass sie wirklich auch in Partnergemeinden übernachten. Das ist also im Grunde von unserer Seite aus, ist das sozusagen die Möglichkeit, dass wir über diese Partnerschaft den Menschen in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit geben, eine andere Kultur, andere Lebensweisen und so weiter kennenzulernen. Und wir haben mittlerweile ja über 200 Schulpartnerschaften. Und das ist ein ganz wesentliches Momentum für die jungen Menschen hier, dass sie mal an ihre Partnerschulen kommen und sich dort mit Schülerinnen und Schülern zusammensetzen und sich austauschen und plötzlich verändern sich Bilder. Also wie gesagt, es ist von unserer Seite aus, ist halt die Bereitschaft zu unterstützen, aber auch der Wunsch und das kommt dann auch die ruandische Seite kennenzulernen. Ja. Wie leben die? Was für eine Tradition haben die? Was für Werte haben die? Na, da gibt es ja schon sehr starke Unterschiede. Und wir Deutschen neigen ja sehr stark dazu, immer mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt zu marschieren und meinen, also das muss noch besser sein, da fehlt noch Demokratie, da fehlen Menschenrechte, da fehlt dies und das und das geht und so alles nicht. Und wir tun uns schwer, erstmal in Länder zu fahren und den Mund zu halten, um zuzuhören.
Ja, da haben Sie total recht. Das versucht auch mal die Funde so umzusetzen, dass man diese Bilder nicht reproduziert, sondern eben genau das Gegenteil macht. Also da haben wir auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Sie waren jetzt selbst 5 Wochen in Ruanda kürzlich. Wie war das denn? Also wenn Sie dann nach Ruanda gehen, was sind dann da Ihre Aufgaben und was machen Sie dann dort?
Ja gut, also ich jetzt hier sozusagen als Geschäftsführer vom Partnerschaftsverein bin natürlich in der Verantwortung, dass dort unten das Büro gut funktioniert. Ich habe dann eben Mitarbeitergespräche. Vor allem ist meine Ansprechpartnerin dann die dortige Büroleiterin, dass wir uns austauschen über Alltagssorgen, über Situationen im Büro, Situationen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dann ist wesentlich Projektbesuche, dass ich im Land unterwegs bin, mir Projekte anschaue. Dann habe ich selber auch teilweise Projekte, die ich dort unten betreue, die so etwas ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und dann ist halt Partnerpflege, nicht? Also, dass man sich mit dem Bürgermeister mal trifft, dass man sich mit Lehrern trifft, mit Kooperativen, aber auch natürlich mit Vertretern der ruandischen Regierung. Ja, das ist also so meine Arbeit. Und ich habe natürlich jetzt über die Jahre hinweg auch persönliche Beziehungen zu Menschen in Ruanda. Und ja, die besuche ich dann.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Pluspunkt dabei. Auch wenn Sie ja 7 Jahre da gelebt haben, das ist ja auf jeden Fall eine lange Zeit, um auch persönliche Kontakte zu knüpfen. Der Verein wurde ja im Jahr 1983 gegründet. Hat sich die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren seitdem verändert? Und wenn ja, inwiefern?
Also so, die Partnerschaft wurde 1983 begründet. Ja? Und ich habe schon mal gesagt, also das war wirklich damals ganz wesentlich von dem damaligen Ministerpräsidenten, dass er gesagt hat, also diese Partnerschaft hatte zwischen den Menschen zu funktionieren. Das Ganze wurde am Anfang betreut von der Konrad-Adenauer-Stiftung, weil hier in Rheinland-Pfalz auch eine CDU-Regierung war und in Ruanda war schon eine Stiftung, die Adenauer-Stiftung, bis es denen dann zu viel wurde und dann hat man hier sehr schnell reagiert, wir brauchen eine Vertretung vor Ort. Anders funktioniert das nicht. Wir können, ne, damals, wie waren damals die Kommunikationsmöglichkeiten? Und dann ist tatsächlich Rheinland-Pfalz das einzige Bundesland gewesen, dass in dieser damaligen Phase, wo verschiedene Bundesländer Partnerschaften eingegangen sind, ein Büro vor Ort gegründet haben. Und um dieses Büro vor Ort zu haben, braucht es einen Verein, einen Verein. Und so wurde 1985 dann der Partnerschaftsverein gegründet, um dieses Büro in Kigali zu betreiben. Und ja, es war damals natürlich noch eine ganz andere Philosophie des Helfenwollens. Na, da war halt noch, ja, wir müssen eben die lieben, netten Afrikaner unterstützen. Die brauchen uns. Wir wollen halt noch, war ja die Philosophie auch ein bisschen zivilgesellschaftlich unterwegs sein, sagen wir mal so, nett ausgedrückt. Und das hat sich natürlich mittlerweile sehr verändert, weil Ruanda einen enormen Entwicklungsschritt gemacht hat. Heute spricht man jetzt nicht mehr zum Beispiel so vom Helfen, sondern von Unterstützen. Auch die Themen haben sich teilweise jetzt verändert von Grundinfrastrukturen hin jetzt mehr auch zu mehr gesellschaftlichen Themen wie allgemeine Frauenförderung, Randgruppenförderung, Behindertenförderung, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, dann ganz massiv die berufliche Ausbildung. Also mehr weg von dem reinen Finanzieren von Infrastruktur hin jetzt mehr zu Fort- und Weiterbildung und Wissensaustausch. Das kann man so sagen, dass das so in den letzten Jahren sich verändert hat. Aber da hat sich in Ruanda, muss man natürlich schon sagen, die Gesellschaft in Ruanda hat sich seit 2000 enorm verändert. Also auch die ruandische Gesellschaft ist nicht mehr zu vergleichen mit der ruandischen Gesellschaft vor 94. Nicht? Da hat sich also ein enormer Schub stattgefunden und hängt auch damit zusammen, dass so eine junge Gesellschaft ist.
Okay, ja, über das Jahr 1994 werden wir auch später noch mal kurz reden. Da fehlt jetzt wahrscheinlich erstmal für ein paar Zuhörerinnen vielleicht noch ein bisschen Kontext, aber das kommt später noch. Und Sie haben auch eben klar erwähnt, dass Sie auch speziell Frauen fördern in Projekten. Und unser Themenblock dreht sich ja zurzeit auch um Gender- und Geschlechtergerechtigkeit. Und da werden wir auch gleich noch mal vertieft drauf eingehen. Und da wollen wir jetzt mit starten quasi. Deswegen würde ich da gerne noch mal vertiefend fragen wollen, wie Sie sich
da für konkret für die Rechte von Frauen einsetzen und was es da für Projekte von Ihrer Seite gibt?
Also, das ist ja, das ist ein spezielles Thema. Und ich meine, da ist auch Ruanda wiederum ein spezielles Land. Ja, also, das hängt natürlich mit dem Genozid und dem Bürgerkrieg zusammen. Das Land war 1994 de facto ausgebrannt. Viele Männer waren weg, entweder geflohen oder ermordet. Es gab die Situation, dass es sehr viele Vergewaltigungen gab. Man hat dieses Mittel ja eingesetzt, der Vergewaltigung, um Frauen zu demütigen und letztlich auch mit der Absicht, naja, dann kriegen sie eben SIDA, also AIDS. In der Befreiungsarmee, die aus Uganda dann reinkam, waren sehr viele Frauen Generälinnen oder zumindest auch leitende Funktionen innerhalb der Armee. Das hat dazu geführt, dass eben nach 1994 diese Frauen politisch aktiv geworden sind, ja. In Ruanda war dann von vornherein klar, es wird eine Quote geben von so und so vielen mindestens Frauen. Und mittlerweile ist es so, dass 60% der Parlamentarierinnen Frauen sind. Dadurch haben die Frauen sich halten können, zumindest was die Politik betrifft. Und dass Gesetzgebung eben immer auch den Frauenaspekt mit dabei hat. Ja, zumindest mal in der Gesetzgebung. Die praktische Umsetzung, die Stellung der Frau auf den Hügeln draußen, innerhalb der Familie, in der Tradition, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich hat diese Quotenregelung dazu geführt, dass eben Gesetze den Frauenaspekt haben. Diese Quotenregelung hat dazu geführt, dass es möglich war, relativ schnell und zügig eine Gender-Based-Violence-Politik durchzusetzen. Das heißt, Männer, die jetzt irgendwelche Frauen geschwängert haben, konnten nicht einfach in irgendeinem anderen Distrikt abtauchen. Sie wurden landesweit gesucht. Auch diese Politik mit dem No, mein Body, also mein Körper gehört mir, ein Nein ist ein Nein, auch das wird vermittelt. Ja? Also wir haben dann so ganz praktische Sachen. Frauen heute haben das Recht auf ein eigenes Konto, haben das Recht auf eigenen Bodenbesitz, haben das Recht, eine Firma zu führen, also selber Kapital zu haben. Ja, das sind alles Dinge, die vor 1994 nicht möglich waren, die nach 1994 aufkamen. Es gibt einen Frauenwirtschaftsverband der Frauenunternehmerinnen, ja. Wir haben in der heutigen Fashion-Szene, in der Design-Szene, haben wir Frauen, die ganz tolle Arbeit machen. Wir haben Frauen verstärkt in den berufsbildenden Berufen. Es gibt Maurerinnen, es gibt Schreinerinnen, es gibt also richtige Handwerkerinnen, Busfahrerinnen. Das sind alles Sachen, die innerhalb von 20 Jahren in einem Punkt so eine Gesellschaft auch irgendwie umgekrempelt hat. Und dadurch haben wir auch halt, wie so oft dann, wenn Sachen sehr schnell gehen, einen Gap zwischen Leben auf dem Lande, das ist nach wie vor das traditionelle Leben, und das Leben von jungen Frauen in den Städten. Und das ist immer noch eine Herausforderung für viele Menschen, hier Tradition, traditionelles Werte, Normen, Vorstellungen jetzt in Verbindung zu bringen oder zu verändern, zu akzeptieren, diese rasante Entwicklung von Jugend und jungen Frauen in den Städten. Aber da ist Ruanda so auf dem Weg, dass wir speziell jetzt gar nicht so sagen, wir haben jetzt die Projekte und wir müssen jetzt hier für Frauenrechte eintreten, sondern wir unterstützen einfach dann ganz konkret zum Beispiel Frauenkooperativen. Also da sind wir so in dem Bereich, wir sind aber nicht in dem Bereich, dass wir jetzt politisch auftreten und sagen, hier, das. Das machen eigentlich die ruandischen Frauen selber.
Ja, das ist echt sehr interessant da, vor allen Dingen auch, was die auch schon vorher gesagt haben. Darum geht es ja bei dem Partnerschaftsverein, auch so dieses einfach auch mal andere Kulturen kennenlernen und auch sich damit auseinandersetzen, wie einfach Gesellschaften, die ganz anders sind und die ganz eine ganz andere Geschichte haben, auch dann ganz anders mit Themen umgehen. Da würde ich auch gerne nochmal einhaken, zu was Sie ja eben schon, also Sie haben schon das Jahr 94 angesprochen, den Genozid, auch Bürgerkrieg erwähnt. Das war ja eine sehr einschneidende Zeit in Ruanda, eben dieser Völkermord 1994, bei dem ja zwischen, ja man sagt ja so zwischen 800.000 und 1 Million Menschen, vor allen Dingen die Tutsis und Hutus, ermordet wurden. Jetzt für uns und für unsere HörerInnen, die jetzt da noch nicht sich so gut auskennen oder sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben, können Sie vielleicht nochmal was dazu sagen? Also wie war das damals mit dem Bürgerkrieg? Welche, ich sag mal, Auslöser oder Vorläufer hatte dieser Genozid? Also wie war damals einfach die Situation im Land, die diesen Genozid dann auch bedingt haben?
Puh. Also das jetzt auf einen ganz kurzen Nenner zu bringen, ja, wie soll man sagen, das wird ein bisschen schwierig. Also vielleicht so, erstens, also dass es zu diesem Genozid kam, ist eindeutig darauf zurückzuführen, dass hier wir Europäer in Afrika Dinge eingeführt haben, die afrikanischen Gesellschaften völlig unbekannt waren. In Ruanda war es dann so, als die Deutschen kamen, da war das Interesse des Deutschen Reichs damals, des Kaiserreichs, an Ruanda noch wenig ausgeprägt. Man hat sich konzentriert auf Tansania. Insofern ist Ruanda etwas verschont geblieben von deutschen Wüterei oder von deutschen Eingriffen, wie zum Beispiel in Tansania, wo ja ein Aufstand blutig niedergeschlagen wurde, oder in Namibia. Für die Deutschen war nur insofern das von interessant, wo hört eigentlich Deutsch-Ostafrika im Westen auf? Ja, und man hat sich dann mit den Belgiern geeinigt, aber im Land selber hat man die damalige Königreich mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das Ganze dann an Belgien gefallen. Und Belgien hat genau das System, was sie im Kongo gemacht haben, dann auf Ruanda auch übertragen. Denn sie haben dann gesagt, okay, wer lebt denn da in dem Land? Was sind das eigentlich für Leute? Und dann hat man diese Begrifflichkeiten, die in sich früher durchgängig waren, also Hutu, Tutsi, die untereinander, man konnte als Tutsi aufsteigen, man konnte aber auch Tutsi auch absteigen. Das hat man zementiert, indem man gesagt hat, alle, die 10 Kühe und mehr haben, sind Tutsis, und alle, die weniger 10 Kühe haben, so ganz platt, ne, das ist furchtbar, sind Hutus. Hutu galten als Bantu-Völker eher Bauern. Die Tutsi hat man verglichen mit den Maasai und hat gesagt, die sind vom Intelligenzquotient her höher. Insofern hat man dann sich darauf konzentriert, vor allem auch die katholische Kirche, die weißen Väter, diese Tutsis dann für die belgische Verwaltung auszubilden. Und damit war eigentlich der Grundstein gelegt, dass man diese 2 Volksgruppen auseinanderdividiert hat, die früher durchlässig nebeneinander gelebt haben und miteinander gelebt haben. Der zweite wichtige Schlag war dann die Einführung von politischen Parteien, als dann sozusagen die Länder, die afrikanischen Länder, mehr und mehr in die Unabhängigkeit strebten, war das in Ruanda natürlich auch der Fall. Die Tutsi, die Monarchie der Tutsi wollte dann auch unabhängig werden und hat sich dann mit der belgischen Verwaltung angelegt, worauf die Belgier natürlich not amused waren. Und gleichzeitig gab es eben auch jüngere, linkere, soziale eingestellte Priester, auch Verwaltungsbeamte, die dann auf die Idee kamen, hier regiert doch eine Minderheit, eine Mehrheit. Und haben sich abgewandt vom Königshof, der eher in die Unabhängigkeit drängen wollte, und haben sich den Hutus zugewandt. Und dann hat man gesagt, unser System, Demokratie, was braucht es? Politische Parteien. Also, ihr habt politische Parteien zu begründen. Und dann kam dieser Mechanismus, dass diese politischen Parteien, die sich dann gegründet haben, rassistisch aufgezeichnet waren. Na, dann gab es plötzlich die Hutu-Partei, es gab die Tutsi-Partei, es gab dann auch so kleinere Mischparteien, aber es gab plötzlich 2 Blöcke. Und die standen sich dann unversöhnlich gegenüber. Und dann hat die belgische Regierung das durchgezogen. Wir halten jetzt hier Wahlen ab. Und dann war es natürlich offensichtlich, dass die Hutu-Partei mit diesem Vermerk auf Hutu und dieser Brass, den viele früher hatten auf diese belgische Kolonialverwaltung, wo die Tutsis drin waren, dass dann natürlich eine Hutu-Regierung sich bilden konnte, die sich ganz klar gegen die Tutsis abgegrenzt hat. Ja, und dann ging es seinen Gang. Nicht? Dann ging es natürlich seinen Gang. Die Hutu-Regierung, die erste, hat sich massiv gegen die Tutsi gestellt. Es gab dann auch erste Pogrome. Dann sind Tutsis viele geflohen, darunter jetzt der heutige Präsident als Kind nach Uganda. Die haben dann in der Diaspora gelebt und irgendwann kam halt der Punkt, wo sie gesagt haben, sie möchten zurück. Und dann kamen halt noch Verwicklungen dazu zwischen USA und Frankreich, wirtschaftliche Schwierigkeiten in Ruanda. Das Ganze war natürlich auch ein Stellvertreterkrieg zwischen Anglophonie und Frankophonie. Das darf man auch nicht vergessen. Das Schlimme war eben, dass da ein Völkermord stattfand, das eigentlich dann ein Nachbarschaftsmord war, also ein blindes Morden aufgrund von einer unglaublich geschickten Demagogie, die ähnlich auch dem Dritten Reich bei uns herrschte. Menschen wurden entmenschlicht, es waren dann Kakerlaken, es waren, ne, bei den Juden waren es ja irgendwelche Ratten. Dann auch der Feind im Land, ne, der ausgemerzt werden muss. Und es nahm eine Wucht an, die bis heute ja das Land schon auch zeichnet, weil die Menschen wirklich ratlos sind, dass so etwas in ihrer Kultur, in ihrer Tradition stattfinden konnte. Also das ist bis heute ein Thema, was natürlich verdrängt wird teilweise, ist auch gut, weil dass der Mensch Dinge verdrängen kann, um weiterzuleben. Aber diese ist bis heute so eine gewisse Fassungslosigkeit, dass die Ruander sagen, wieso waren wir als Ruander in der Lage, so etwas zu tun?
Ja, das ist ja echt ein sehr, weiß ich gerade gar nicht, wie ich das benennen soll, aber sehr schlimme Zeit. Vielleicht da auch noch mal eine kurze Rückfrage zu der Zeit des Genozids. Also der Verein wurde ja schon davor gegründet, also 1983, und war dementsprechend ja auch 1994 während der Zeit des Genozids dort aktiv. Ich meine, damals waren sie natürlich noch nicht in der Position, in der sie jetzt sind, aber sie haben ja lange Erfahrung mit Ruanda und ja auch da gelebt. Vielleicht können Sie ja trotzdem noch was dazu sagen, wie sich die Zeit damals einfach, also um 1994 und die Zustände im Land damals auch auf die Zusammenarbeit mit dem Verein ausgewirkt haben, beziehungsweise vielleicht auch welche Erfahrungen der Verein und die Mitarbeitenden vor Ort und in Deutschland auch zu der Zeit gesammelt haben.
Es war gar nicht der Verein, es war Fassungslosigkeit in der rheinland-pfälzischen Gesellschaft. Man hat telefoniert, man hat die Staatskanzlei angerufen, man hat versucht, über die Bundesregierung Leute rauszuschaffen. Es ist unglaublich vieles zerstört worden. Unser Haus, die Partnerschaft, die Jumelage, haben sie nicht angetastet. Das ist interessant. Aber es war hier in Deutschland Fassungslosigkeit und leider waren der Landesregierung damals komplett die Hände gebunden, weil die war SPD geführt, ne, war ja der Kurt Beck da der Regierung, und Kohl war aber mit Mitterrand im Austausch. Da ging es ja um die Eingliederung der DDR, Einführung von dem Euro, nicht, um die Franzosen und die Engländer zu beruhigen. Und da war ganz klar die Politik, das ist ein Konflikt, den betrifft uns nicht und wir mischen uns jetzt nicht in französische Themen sozusagen ein. Dann der Minister Zuber war ja dann einer der Ersten, die dann 1994 runtergeflogen sind in das Desaster mit dem damaligen Büroleiter, der war schon unten. Und der dann zurückkam und hier eine sehr bewegende Rede gehalten hat, dass Rheinland-Pfalz und die Menschen, die Bürger in Rheinland-Pfalz jetzt gerade erst recht nochmal helfen sollen, jetzt wirklich helfen sollen beim Wiederaufbau. Und die Partnerschaft nach 1994 war so bis 2004 ganz stark geprägt von Wiederaufbauhilfe. Das muss man sagen, das war ganz massiv. Aber das Land war ja verwüstet, ne? Und die Menschen waren fertig.
Ja, das ist natürlich, was Sie jetzt alles gesagt haben. Ich meine, natürlich ist es irgendwie für uns sehr erschreckend und über so die Geschichte des Bürgerkriegs und des Genozids und so damals zu lernen. Aber ich finde es auch sehr interessant, was Sie halt sagen, dass es auch einfach wichtig ist, sich immer vor Augen zu führen, so, welche Erlebnisse gab es und welche Zusammenhänge gibt es einfach in anderen Ländern und in anderen Kulturen, und dass man sich das halt auch einfach immer vor Augen führen muss, so wenn man über Gesellschaften spricht oder ja, bevor man andere Gesellschaften, andere Länder irgendwie bewertet, dass man sich halt immer wieder erstmal darauf beruft, okay, worauf baut es auf? Wieso sind die Zustände so, wie sie sind? Und ja, dem Ganzen Zeit geben und zuhören und so, bevor man da vielleicht vorschnell, sage ich mal, irgendwelche Urteile fällt. Und sie sind ja auch sehr darauf bedacht, das haben sie auch schon ganz oft gesagt, dass es einfach um eine Zusammenführung von Menschen geht und dass es darum geht, Menschen zusammenzubringen. Und sie haben ja auch schon die Schulpartnerschaften erwähnt. Vielleicht an der Stelle kurz, bevor wir dann auch schon zur letzten Frage kommen. Wenn jetzt unsere HörerInnen irgendwie durch die Folge aufmerksam wurden, ihr Interesse geweckt wurde, welche Möglichkeiten gibt es denn, sich an diesem Austausch zwischen Ruanda und Rheinland-Pfalz auch zu beteiligen? Also kann man bei Ihrem, ich sag mal ganz plump, wie kann man bei Ihrem Verein denn irgendwie mitmachen?
Ja gut, man kann natürlich Mitglied werden bei unserem Verein, uns also über halt einen kleinen finanziellen Beitrag, jährlichen Beitrag unterstützen. Aber grundsätzlich, wenn halt jetzt Hörerinnen und Hörer aus Rheinland-Pfalz kommen, würde ich sagen, organisiert euch, schaut, gibt es irgendwo einen lokalen Partnerschaftsverein, gibt es eine lokale Aktivität, könnt ihr selber etwas ins Leben rufen, um mit der ruandischen Seite in Kontakt zu kommen. Und dafür sind wir da. Dafür ist also der Partnerschaftsverein da, Menschen, auch gerade jungen Menschen, eine Hilfestellung zu geben, wenn sie auf dem Weg sind, zu sagen, uns interessiert Ruanda, wir würden gerne mit Ruanderinnen und Ruandern in Kontakt kommen. Wir finden das spannend, wir würden gerne mal dahin reisen und in einen Austausch kommen. Es muss nicht, wie gesagt, gleich dieses Thema helfen, sondern es reicht, in Kontakt kommen. Und gibt es da vielleicht was Interessantes, ein interessantes Projekt, was wir gemeinsam machen können im gemeinsamen Austausch? Und ich denke auch, gerade was Thema Frauen betrifft und Selbstständigkeit von Frauen, könnte man hier wahrscheinlich auch für die eine oder andere auch was mitnehmen für Deutschland.
Sie haben es jetzt gerade schon mal so ein bisschen angerissen und da auch meine letzte oder unsere letzte Frage so ein bisschen vorweggenommen. Aber weil wir wollten gerne mit der letzten Frage so ein bisschen mit einem Blick auf die Zukunft, sage ich mal, werfen. Wenn Sie jetzt ja zum Abschluss dieser Folge vielleicht nochmal sagen könnten, wenn Sie so, ich sag mal, 5 oder 10 Jahre in die Zukunft blicken, ist ja immer so eine beliebte Frage, was würden Sie sich denn wünschen oder wie würden Sie sich denn wünschen, dass sich der Verein, die Partnerschaft, die auch die damit verbundene Arbeit entwickelt?
Also ich würde mir wünschen, dass sich hier die Engagierten in Rheinland-Pfalz für Ruanda, dass sich das verjüngt, dass wir mehr jüngere Leute bekommen, vor allem so zwischen 30 und 40, die vielleicht in den Berufsleben einsteigen, die so erstes Einkommen haben, dass die sich weiter engagieren. Ich wünsche mir, dass wir zu einem wirklichen Austausch kommen. Das soll nicht heißen, dass wir immer noch das ein oder andere Projekt unterstützen, dass wir vielleicht die eine oder andere Patenschaft übernehmen, gerade für junge Menschen, weil die Ausbildungskosten in Ruanda sind sehr hoch. Und ich sehe das immer wieder, dass junge Menschen in Ruanda, die durch Patenschaften gefördert werden, dass sie diese Chance wahrnehmen und dann was aus ihrem Leben machen, eine eigene Existenz aufbauen. Also, dass wir diese Patenschaften verstärken können, dass wir jünger werden und dass wir einfach in einen wirklichen Austausch kommen über Ruanda mit afrikanischen Ländern, mit dem afrikanischen Kontinent, weil der wird kommen. Der wird also für meine Kinder schon, aber auch für meine Enkel, wird Afrika kommen und die werden immer besser ausgebildet, die werden international wettbewerbsfähig und das werden wir hier in Deutschland als Exportnation sehr stark zu spüren bekommen.
Okay, danke schön. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns heute zu sprechen. Ich fand es sehr interessant und ich bin sicher, Christina auch. Und ja, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch, dass Sie mich angeschrieben haben.
Diese Folge war die letzte unserer Reihe zu Gender- und Geschlechtergerechtigkeit und auch die letzte Folge dieses Jahres. Danke, dass ihr weiterhin dabei seid und uns zuhört. Wir hoffen, ihr konntet viel aus den Folgen in diesem Jahr mitnehmen und schreibt uns doch gerne mal an podcast@masifunde.de, was eure Lieblingsfolge war und gebt uns auch gerne etwas Feedback, das wir mit ins neue Jahr nehmen können. Im Januar werden wir eine Folge aussetzen, aber wir freuen uns schon, Anfang Februar mit euch ins neue Global gedacht Jahr einsteigen zu können. Auf Instagram geht es mit unserer Gender-Reihe noch etwas weiter. Haltet da doch weiterhin Ausschau nach unseren Infoposts mit mehr Hintergründen. Auch sonst werdet ihr bis Februar da einiges an Inhalten finden, um die Zeit zu überbrücken. Jetzt wünschen wir euch allen aber im Namen des gesamten Podcast-Teams und von Masifunde noch eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten für alle, die es feiern. Kommt gut ins neue Jahr, passt auf euch auf und bleibt gesund. Wir hören uns bald.